Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Heute spricht Finn mit Stefanie Ostendorf von Food Harbor aus Hamburg. Sie veranstaltet unter anderem die Healthy Snacking Summit, weshalb diese Folge im Zeichen der Snackification steht. Außerdem erfahrt ihr, welche Aspekte der Value Chain Stefanie mit ihrer Expertise abdeckt. Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dachvibes. Heute als Gast mit dabei Stefanie Ostendorf vom Food Harbor. Herzlich willkommen, Stefanie.
Hallo Finn.
Ja, wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit. Du sitzt ja auch wie der Daniel im schönen Hamburg und da bist du beim Food Harbor aktiv. Was macht ihr denn da Schönes beim Food Harbor?
Ja, der Food Harbor ist eine Innovationsberatung im Großen und Ganzen. Wir beraten tatsächlich Lebensmittelhersteller ganzheitlich, also Lebensmittelhersteller, die Innovationen vermarkten wollen, rausbringen wollen, ganzheitlich von der Idee bis ins Regal. Das heißt, wir helfen bei der Konzeptentwicklung. Dazu machen wir Trendforschung und Marktforschung. Wir können Rezepturen entwickeln. Wir haben tatsächlich ein eigenes Labor oder eine Musterküche, wie auch immer man das nennen will. Wir haben auch Kleinserienproduktion für einige Kategorien, helfen dann aber auch noch in den Schritten, die danach kommen, bei Packaging und Vermarktung zum Beispiel. Also sehr ein rundum sorgloses Paket bieten wir da in dem Fall an.
Ja, sehr spannend. Und ihr sitzt ja auch in der zweitgrößten Stadt in Deutschland. Und ja, Food Harbor, passend zum Stadtnamen Hamburg, gibt ihr ja auch, glaube ich, dann den Firmen einen guten Hafen. Weil wie wir jetzt auch schon in den letzten Folgen festgestellt haben, ist es ja so, dass das Thema Innovation ein sehr wichtiges ist in der Branche und dass es extrem komplex ist. Und du hast ja eben schon aufgezählt, dass ihr da ganz viele Services anbietet, was ja, glaube ich, auch für die Firmen eine gute Möglichkeit ist, glaube ich, das zu nutzen heutzutage, einfach um auch die Wahrscheinlichkeit, dass denn Innovation schneller im Regal landet, da zu erhöhen. Wie ist es denn von deinem Gefühl gerade beim Thema Innovation? Was sind da so die größten Challenges, die Hersteller haben und was ist das so, wo man den Herstellern am meisten helfen kann?
Ja, wie du schon gesagt hast, der Markt ist wirklich wahnsinnig komplex geworden. Es gibt halt wahnsinnig viele Faktoren, die man beachten muss. Also wir reden ja jetzt hier heute nicht allgemein über FMCG, sondern über Foodprodukte, aber da ist es eben auch ganz speziell so. Ich sag mal, die ganzen neuen pflanzenbasierten Produkte, die sind natürlich ganz anders zu entwickeln. Das sind ja ganz andere Rohstoffe und ganz andere Prozesse. Damit fängt das ja schon mal an. Also ich sag mal, jemand, der eine Wurst aus Schweinefleisch entwickelt, der kann ja nicht automatisch eine Wurst aus Erbsenprotein entwickeln. Ja, da haben die Entwickler und die Technologen, die dort im Unternehmen sind, vielleicht gar keine Kompetenzen für. Das ist dann schon mal ein Thema. Bei sowas springen wir zum Beispiel ein. Dann ist es auch so, dass solche neuen Produkte vielleicht an ganz andere Zielgruppen vermarktet werden. Da kann man sich überlegen, braucht man dafür ein ganz anderes Packaging, als man das bisher hat, ne? Spricht die Marke diese Zielgruppe überhaupt an oder muss man vielleicht sogar eine Submarke bilden? Ist das Produkt vielleicht sogar für ganz andere Vertriebskanäle, nämlich D2C online zum Beispiel, besser geeignet als das ganz traditionell im Lebensmitteleinzelhandel zu verkaufen? Das sind so, so viele Fragen, die halt Hersteller, die in einer bestimmten Kategorie zu Hause sind, wirklich fast gar nicht für sich alleine beantworten können. Und viel schwieriger wird es dann auch, wenn die Kategorie gewechselt wird, wenn man zum Beispiel sagt, so, man macht jetzt immer, ich sage jetzt einfach nochmal Wurst, und dann sagt man aber, so, jetzt wollen wir aber eine Ready-to-Eat-Bolognese machen. Das ist ja irgendwie so ähnlich, aber sind natürlich wieder ganz andere, ja, Prozesse, Maschinen, die man dafür braucht, Verpackung. Und dann werden solche Projekte einfach sehr schnell, sehr komplex und dabei unterstützen wir.
Ja, das ist, glaube ich, sehr hilfreich für die Hersteller, weil ich selber habe ja in den letzten Jahren viel mit Startups zu tun gehabt, die teilweise auch schon von Null auf Prozesse aufbauen, wie du auch eben schon als Beispiel eingebracht hast mit pflanzlichen Produkten, wo es teilweise einfach die Produktion noch gar nicht gibt, wo man dann wirklich anfängt, erstmal einen Lohnhersteller zu suchen. Dann geht es natürlich um den Vertrieb, welche Vertriebsagentur passt beispielsweise zu den Produkten, welches Marketing wählt man. Und ja, eine Möglichkeit da, die passenden AnsprechpartnerInnen zu finden in der Branche sind natürlich Events. Und wer euch bei LinkedIn folgt, der wird auch gesehen haben, dass ihr da vor kurzem ein ziemlich erfolgreiches Event gehostet habt, was da auch medial präsent war, den German Fermentation Summit. Erzähl doch gerne dazu noch mal ein paar Worte.
Ja, sehr, sehr gerne. Das war nämlich wirklich ein tolles Event, auf das wir auch ziemlich stolz sind, dass wir das so gut hinbekommen haben und dass es diese Aufmerksamkeit auch bekommen hat. Aber ich sag mal, diese Events, die ergeben sich genau aus dem Ansatz, möglichst viele Aspekte, ne, so eines Prozesses irgendwie zusammenzubringen. Und wir wollen auch möglichst viele verschiedene Teile der Value Chain da abdecken. Und da bietet sich das einfach total an, so ein Event zu machen, wo man den eben alle, die zu so einem Ökosystem dazugehören, auch einladen kann. Also das sind dann Markenhersteller tatsächlich, das sind eben auch Start-ups, das sind dann Dienstleister aus allen möglichen Bereichen für Marktforschung oder für Sensorik, das ist die Wissenschaft, das sind natürlich Kommunikationsleute. So, die setzen wir aufs Panel, damit eben alle Aspekte irgendwie beleuchtet werden. Und so freuen wir uns aber auch, wenn die Gästeschar entsprechend vielfältig ist, weil dann eben Netzwerken ist ja immer auch ein Teil von so einem Event. Man nimmt natürlich Wissen mit nach Hause, man hört sich Vorträge an. Aber es gibt ja auch die Pausen, wo man mit seinen Sitznachbarn hoffentlich ins Gespräch kommt und wo man hoffentlich auch noch ein paar Anregungen und Inspirationen irgendwie mitnimmt, weil der nämlich eben aus einem angrenzenden Bereich kommt und vielleicht Sachen weiß, die man selber irgendwie noch nicht weiß. Und ja, diese Events ergeben sich tatsächlich aus unserem Ansatz und deswegen machen wir das auch gerne und einigermaßen regelmäßig.
Ja, sehr spannend. Und wer da schon mal bei euch auf der Webseite geschaut hat, der hat gesehen, dass jetzt ja am 13.06. das nächste Event stattfindet, passend auch zu unserem Podcast-Thema Snackable. Es ist nämlich der Healthy Snacking Summit, wo ich auch die Ehre habe, als Speaker unter anderem mit dabei zu sein. Ja, erzähl doch gerne mal, was da so der Ablauf von dem Event ist, was die BesucherInnen dort erwartet.
Ja, das ist sehr cool schon mal, Finn, dass du auch kommst. Du deckst da ja auch einen ganz wichtigen Teil ab, einen sehr interessanten Teil, auf jeden Fall einen innovativen Teil, komme ich gleich noch dazu. Ja, ist ein bisschen lustig, ne? Also Snacks überall, alles muss snackable sein, die Podcasts und auch das Essen, was man über den Tag so zu sich nimmt. Ja, wir haben das halt als großen Trend wahrgenommen. Was heißt nicht nur wir? Ich glaube, dieser Trend ist einfach allgemein bekannt in der Branche, die sogenannte Snackification. Ja, die Leute snacken immer mehr, anstatt wirklich so richtig ganze große Mahlzeiten zu essen. Dem wollten wir so ein bisschen auf den Grund gehen und haben auch da jetzt wieder versucht, möglichst viele Bereiche oder viele Aspekte zu beleuchten. Wir fangen also an mit einem kleinen Einblick in Forschung und Wissenschaft. Da wird es um personalisierte Ernährung gehen. Es geht um Snacking aus psychologischer Sicht. Es gibt eine Studie über Convenience Food, die vorgestellt wird. Dann gehen wir quasi weiter in der Value Chain und widmen uns den Ingredient-Lieferanten. Was gibt es für neue Ingredients, funktionale Ingredients, Botanicals? Für was für Herausforderungen stehen Firmen aber auch, wenn sie solche neuen Ingredients einsetzen wollen? Was macht das mit der Sensorik? Worauf muss man da achten? Das wird also der zweite Block sein. Dann kommen einige Markenartikler, die ihre Produkte vorstellen und auch ein bisschen berichten, warum sie jetzt ausgerechnet solche, ich sag mal, gesünderen Produkte auf den Markt gebracht haben, wie das geht mit der Marke, wie man da authentisch bleibt. Da wird also berichtet. Dann haben wir Startups, die Produkte vorstellen. Und am Ende der Kette, wo dann auch du auftauchst, Finn, da geht es eben um innovative Vertriebsstrategien. In deinem Fall sind das die Automaten. Ja. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch immer größer wird. Ja. Es gibt aber auch, da kommt aber auch der André von You Try Me, der Probierkontakte generiert. Es kommt jemand von Agentur, es kommt aber auch tatsächlich jemand aus dem klassischen Retail, der aber einfach auch nochmal die wachsende Rolle von Snackprodukten, Convenience-Produkten uns da oder darüber uns erzählt.
Ja, das klingt auch sehr vielfältig und ich freue mich da auch schon sehr drauf. Und wie du auch schon sagst, Snackification ist ja seit einigen Jahren ein Thema in der Branche und ich glaube, das verstärkt sich jetzt auch immer mehr, weil es auch immer mehr positive Beispiele gibt von so Markteinführungen. Es gibt ja zum Beispiel Riegel aus Quark zum Beispiel, ich glaube Quarkwerk heißt die Firma. Das finde ich ganz spannend, ja, dass man einfach so eine Kategorie nimmt und das in Riegelform, in snackable Form bringt. Oder Proteinkäse gibt es beispielsweise, also gibt ja dann gekühlte, ungekühlte Snacks, herzhafte Snacks, süße Snacks und wenn man auch in der Branche drin ist, merkt man ja auch bei den Snacks, wie die sich immer stetig weiterentwickeln. Waren irgendwie vor einigen Jahren die Riegel noch auf Dattelbasis, kommen da jetzt auch andere Proteine mit rein. Dann habe ich zum Beispiel jetzt vor einigen Tagen bei mir im Edeka einen Aufsteller gesehen von Koro mit dem Mario Götze. Der hat, glaube ich, eine Zusammenarbeit mit so einer Pistazien-Haselnuss-Schnitte.
Habe ich auch schon gesehen.
Genau, das finde ich auch ganz spannend und ja, snackable Content, wie du auch schon sagst, alles vielleicht auch durch TikTok inspiriert, allgemein durch so Kurzvideos. Alles wird irgendwie immer schneller. Man kriegt ganz viele tausend Benachrichtigungen. Und ich glaube, als Firma muss man da auch mitmachen oder muss auch schauen, wie man da den Zugang auch nicht verliert, glaube ich, zu den Konsumenten, weil die werden mittlerweile ja so, die kriegen mittlerweile so viele Informationen täglich, hunderte Mitteilungen auf dem Handy. Und ich glaube, das ist bei euch, bei dem Event, wenn man da in einer verhältnismäßig überschaubaren Teilnehmerzahl, wenn man es jetzt mal mit dem OMR vergleicht, das war ja auch spannend für Foodhersteller, aber es ist natürlich was komplett anderes, so ein riesiges Massenevent, und bei euch hat man halt wirklich dann die EntscheiderInnen aus der Branche, kriegt da ganz gezielt Feedback, und ja, ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial.
Ja, genau. Also das machen wir tatsächlich sehr, sehr gezielt so, dass wir eben nicht so ein großes, ich sag mal, Gießkannen-Event machen, sondern dass wir uns eher spitze, nischige Themen aussuchen und da in die Tiefe gehen. Wobei spitz und nischig, ja, Healthy Snacks sind wahrscheinlich dann schon spitz und nischig, aber in dieser Nische wollen wir uns sehr breit aufstellen. Also wie du das gerade auch gesagt hast, ne? Snacks können Molkerei, also wenn man sonst über Snacks gesprochen hat, hat man wahrscheinlich in erster Linie mal an Chips gedacht. So, Punkt, ne? Jetzt zählt halt alles hierzu. Es gibt eben jetzt diese vielen Riegel, das können aber auch Molkereiprodukte sein. Das können auch Getränke sein, funktionale Getränke, die man anstatt einer Mahlzeit zu sich nimmt. Also das ist ja wirklich sehr, sehr weit gefasst inzwischen, ne? Und das ist jetzt auch wirklich das Spannende, das mal so aus allen Aspekten zu beleuchten, ja.
Ja, und wie du ja auch schon meinst, dir geht ja auch wirklich systematisch alles durch, also von der Produktplanung hin zu, welche Rohstoffe verwendet man. Da gibt es ja zum Beispiel auch Choviva, die dann auch Alternativen zu Kakao beispielsweise bringen, weil auch durch den Klimawandel ist ja leider so ist, dass einige Zutaten tatsächlich einfach wegfallen oder teurer werden. Und ist da auf der einen Seite natürlich ein Thema, womit man sich als Hersteller beschäftigen muss. Auf der anderen Seite bietet es auch eine Möglichkeit, einfach neue Produktkategorien dazu erschließen. Und wahrscheinlich sind auch die Konsumentinnen heute noch nie so offen gewesen wie je, weil sie einfach ganz, ganz viele neue Produkte erleben, die auch teilweise echt auf einem sehr, sehr guten Niveau sind. Wie ist das denn auch mit, wenn man vielleicht mal ins Ausland schaut, du bist ja auch manchmal im Ausland auf Messen unterwegs, würdest du da sagen, dass das Thema Snacking von deinem Gefühl daher schon weiter ist, oder kann man das nicht so pauschal sagen?
Ah, doch, ich glaube ja. Also mein Gefühl sagt da schon, ich war jetzt als letztes in UK, also tatsächlich in London in dem Supermarkt, was es da an Snackprodukten gibt, also das ist wirklich, das ist dreimal die Regalmeter von denen, die das bei uns hat. Also Snackprodukte, aber eben auch Convenience-Produkte, ne? Wenn man das jetzt so ein bisschen auch zusammenfassen will. Ne? Also wirklich gesunde Convenience-Produkte, gute Bowls, ja, die nährstoffreich sind, die ganz oft eben auch vegan jetzt schon sind. Oder eben wirklich Ready-to-Heat-Gerichte. Ne? So viel mehr als bei uns. Also das ist wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt, ob sich das bei uns dahin entwickelt. Es sieht ja im Moment so aus, weil die Leute natürlich auch immer weniger Zeit zum Kochen gefühlt haben zumindest. Also ich denke, da werden wir noch einiges sehen, was da kommt, ja.
Und ja auch durch die sich verändernden Arbeitsweisen, Arbeitsgewohnheiten, dass man im Homeoffice ist, dass man mal von unterwegs aus arbeitet, dass man dann irgendwie beim Kunden ist, da hat man ja auch nicht immer Zeit, was Vernünftiges zu essen oder auch im Restaurant. Jetzt durch die Mehrwertsteuererhöhung ist es ja teilweise auch sehr teuer geworden für viele Leute, und oder auch die Qualität hat teilweise nachgelassen, und ich glaube, da kann man jetzt echt im Snacking-Bereich sehr, sehr viel als Hersteller gerade erreicht in den nächsten Jahren. Vielleicht nochmal das Thema Vertriebskanäle.
Ja. Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche, aber das ist genau der Punkt. Also es gibt so viele neue Verzehranlässe, die wir irgendwie vorher so gar nicht gesehen haben. Vorher war Frühstück, Mittagessen, Abendessen zu Hause oder ich sage mal das Mittagessen vielleicht noch in der Kantine. Und es gibt, ja, wie gesagt, so viele neue Anlässe für solche Produkte, die man einfach mitnehmen kann und die verpackt sind, einfach viel praktischer sind.
Ja. Ja, und das, wie du auch schon meinst, mit das Convenience auch immer beliebter wird, vielleicht beflügelt sich das auch beides gegenseitig, weil dann auch das Mittagessen kleiner wird oder einfach die Mahlzeiten allgemein kleiner und häufiger werden. Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Trends, die da gerade zusammenkommen. Wenn wir nochmal auf das Vertriebspanel schauen, da war es ja auch so, dass es jetzt in den letzten Jahren so diese Ultra-Quick-Lieferdienste gab, die so in 10 Minuten was geliefert haben. Jetzt scheinen sich ja die Lieferdienste durchzusetzen, die vielleicht innerhalb von einem 2-Stunden-Zeitfenster oder wo man bestellt und man kriegt es vielleicht am nächsten Tag geliefert. Und ja, wie siehst du das als Vertriebskanal oder welche Vertriebskanäle, glaubst du, sind da spannend für Snackhersteller gerade?
Ja, also ich persönlich halte jetzt nicht so viel von dem Quick-Commerce oder habe da nicht so viel von gehalten, weil ich sag mal, meine Leidenschaft im Food-Bereich, wenn man in diesem Innovationsbereich unterwegs ist, ist natürlich ganz stark nachhaltigkeitsgetrieben. Ja, wir entwickeln ja nun mal ganz viele pflanzenbasierte Produkte und schauen, dass wir nicht mehr so verschwenderisch mit Rohstoffen umgehen an der Stelle. Von daher passt da in meinen Augen Quick-Commerce gar nicht dazu. Was aber sowohl für Startups als auch für Markenhersteller total wichtig ist, sind eigentlich Vertriebskanäle, wo sie Daten generieren, ja, wo sie wirklich Datenpunkte sammeln können, um besser zu verstehen, wie ticken denn ihre Konsumenten? Welche Produkte sind denn am beliebtesten und warum? Und wie alt ist ihre Zielgruppe ganz genau? Und sind es nicht vielleicht doch mehr Männer als Frauen? Also das ist ja ganz wichtig. Und deswegen spielt D2C auf jeden Fall eine sehr große Rolle, weil es geht einfach immer darum, dann eben Feedback quasi einzuholen, Daten zu generieren und die Produkte dann auch entsprechend zu optimieren. Und da sind natürlich, also weil der Einzelhandel ist ja eine große Blackbox. Man weiß nicht, wer das kauft, man weiß nicht, wer das am Ende ist, was da gekauft wurde. Man weiß auch nicht, ob es den Leuten geschmeckt hat. So, das ist natürlich ein Schuss ins Blaue erstmal. Deswegen ist direktes Feedback gut, wenn man zum Beispiel eben auf Messen geht, wenn man neue Produkte rausbringt. Ja, oder Vertriebskanäle, die Daten generieren. Und was in dem Zusammenhang ja auch interessant ist, da bin ich schon gespannt, wenn du uns auf dem Summit auch davon erzählst, sind eben die Automaten, wo man direkt am Display die Möglichkeit hatte, sein Feedback auch einzugeben, weil das wird einfach ja essentiell wichtiger werden.
Genau.
Die Optimierung der Produkte für, sag ich mal, Zielgruppen, die sich immer weiter ausdifferenzieren.
Genau, man merkt das ja auch, wie wir jetzt ja auch schon ein paar Mal angerissen hatten, sowohl einerseits von den Vertriebspunkten, dass man dann zum Beispiel im Büro snackt, im Fitnessstudio, in der Arztpraxis, dass das natürlich auch diese Verfügbarkeit auch vielleicht nochmal die Gewohnheit überhaupt auch nochmal ermöglicht erst. Das hatte ich, glaube ich, wenn man sich so Dokus anschaut, von den großen amerikanischen Firmen, die haben ja auf alle 15 Meter im Büro, glaube ich, teilweise Teeküchen, dass die das auch ganz gezielt nutzen, dass dann da auch die MitarbeiterInnen zusammenkommen, dass das nochmal den Austausch fördert. Und dass man da aber auch immer was verfügbar hat. Auch das Thema Nachhaltigkeit, was du eben angesprochen hast, bei Snacks ist das natürlich auch die Verpackung. Da gibt es ja auch schon einige spannende Beispiele. Zum Beispiel Nocao hat jetzt, glaube ich, die erste Tafelschokolade in Papierform oder mit einer Papierverpackung gelauncht. Oder Bitebox zum Beispiel, die esse ich auch ganz gerne. Die ist auch so ein perfekter Meeting-Snack. So 50 Gramm kleine Snacks in so kompostierbaren Schalen. Wie siehst du das Thema? Ist das beim Konsumenten auch schon ein Thema oder allgemein in der Industrie? Oder glaubst du, das braucht noch, bis das in den Mainstream kommt?
Ja, ist ein Riesenthema tatsächlich. Nachhaltige Verpackung, haben wir im Übrigen auch schon mal eine Veranstaltung dazu gemacht. Da war auch Rheingold als Marktforschungsinstitut dabei. Die haben das mal wirklich genau aufgedröselt. Welche Rolle spielt das im Kaufprozess oder bei der Kaufentscheidung? Und natürlich ist immer noch der Geschmack am wichtigsten. Und am zweitwichtigsten ist auch immer noch der Preis. Aber die Leute greifen zunehmend zu den Verpackungen, die sie für nachhaltig halten. Das ist halt für den Konsumenten nicht immer so leicht zu sehen und nicht so leicht zu verstehen. Aber der Konsument würde gerne nachhaltigere Verpackungen kaufen. Ja. Meine Glas ist halt inzwischen einfach schwierig. Also Einweggläser, ne? Da hat man zwar den Eindruck, die sind sehr nachhaltig, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Wenn, dann müssen es Mehrweggläser sein. Und da muss man auch wieder genau hingucken. Das ist halt sehr komplex, ist halt einfach schwierig für den Verbraucher zu verstehen. Deswegen sehe ich da auch ganz klar die Verantwortung bei den Herstellern, dass die halt wirklich nach Lösungen suchen, die eben nicht Greenwashing sind, sondern die wirklich gut recycelbar sind und wirklich eben unter Nachhaltigkeitsaspekten gut funktionieren und das dann entsprechend einfach auch erklären auf der Packung. Also da, das ist halt wirklich schwierig für den Einzelnen, sonst da durchzublicken.
Ja, das ist ja auch genauso wie ein Thema mit Logos beispielsweise. Da muss man sich ja auch als Firma überlegen, welche Logos möchte man denn den Konsumenten zumuten. Da gibt's ja auch bei Bio verschiedene Logos, vegan etc. Die kosten natürlich auch. Aber ich glaube, das ist immer so eine Abwägung, da die richtigen Dinge einfach zu machen. Und am Ende des Tages muss man ja dann als Brandverantwortlicher für das Produkt dann ja auch so einen Gesamtmix einfach fahren. Und ich glaube, die Konsumenten müssen einfach merken, dass sie die Firma auf einen einfach einen guten Mix fährt und dass das Produkt einfach so in sich kohärent ist. Passen dann die Zutaten zu der Verpackung etc. Was ja auch spannend ist, genau. Ihr habt natürlich auch Speaker von den großen bekannten Firmen dabei, wie beispielsweise von Seeberger oder von Lorenz. Das ist natürlich auch spannend, weil Seeberger zum Beispiel habe ich gesehen, die haben jetzt auch an der Kasse neue Riegel gelauncht und auch so kleine Tütchen. Also die gehen ja dann auch nochmal, also die Packungen sind ja eigentlich schon snackable, so eine Nusspackung, aber gehen nochmal mehr in das Mini-Format mit unter 100 Gramm Packung. Und auch noch spannend, zwei Startups, einmal Ahead, die sitzen ja, soweit ich weiß, auch in Hamburg. Die legen ja wirklich ein wahnsinniges Wachstum hin. Und die haben ja als Besonderheit so das Thema, ich glaube, zuckerfrei vor allem die Produkte und Kalorien reduziert. Wie siehst du den Bereich? Ich glaube, so, da wird auch noch viel passieren.
Ja, das ist tatsächlich fast zuckerfrei bei denen, ne? Aber wirklich auf ein Minimum reduziert, gerade das, was man eben für die Sensorik noch braucht. Ja, sehe ich ein Riesenthema. Also ich glaube, die Rolle von Zucker dass Zucker wirklich schädlich ist in größeren Mengen. Das kommt in immer breiteren Bevölkerungsschichten auch an. Von daher denke ich, wächst da auch der Druck auf die Hersteller, in die Richtung was zu tun. Und es gibt ja auch neue Möglichkeiten, sag ich mal. Es gibt, also, weil was ja niemand möchte, sind dann künstliche Süßstoffe. Die schmecken dann, ne, die haben einen komischen Off-Taste. Die sind wiederum aus anderen Gründen auch nicht gesund. Also da muss man ja auch so ein bisschen von wegkommen. Aber es gibt andere ganz tolle neue Erfindungen, dass Zucker halt einfach anders aufbereitet wird. Das ist ein echter Zucker, aber der hat irgendwie eine porösere oder eine kantigere Oberfläche, sodass man den einfach auf der eine geringere Menge auf der Zunge, aber als süßer wahrnimmt zum Beispiel. Also das finde ich eine ganz tolle Innovation. Da kommt man dann mit einem Drittel vom Zucker aus, ne? Wenn man sowas zum Beispiel benutzt, ohne sensorische Einschränkungen. Also das ist ja das große Thema. Zucker hat natürlich große sensorische Qualitäten und auch funktionale Qualitäten im Übrigen, was jetzt Bindung und Textur und sowas angeht. Genau, und dann gibt es jetzt zum Beispiel auch noch die süßen Proteine. Also die sind in den USA zumindest schon zugelassen. In Europa noch nicht, soweit ich weiß. Das sind pflanzliche Proteine aus so einem ganz bestimmten Busch irgendwo am Äquator gewonnen, die 2000 Mal süßer sind als Zucker. Also wo man Zucker wirklich auch komplett mit ersetzen kann. Und ja, das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik wahrscheinlich, aber der Trend geht ganz klar in die Richtung. Und der Head, muss ich auch sagen, da freue ich mich auch, dass die dabei sind. Die haben jetzt schon mal gezeigt, wenn man sich da reinhängt, dass man wirklich auch gute Produkte eben mit ganz wenig Zucker schon machen können, weil die sind wirklich ausgesprochen lecker.
Ja, und die gehen ja auch die großen Kategorien jetzt an und das Sortiment wächst ja wirklich rasant. Das ist ja auch nur möglich, wenn das dann entsprechend auch angenommen wird von den Konsumenten. Ich bin jetzt auch tatsächlich morgen wieder in Hamburg und gehe da immer ganz gerne, das kann ich mal empfehlen, in die Butni-Filiale in der Europapassage. Da gibt es wirklich eine riesige Auswahl, ich glaube alleine an 80 verschiedenen Riegeln und so. Und das ganze Thema Snacks ist da wirklich, also ich bin da jedes Mal eine halbe Stunde im Laden und fotografiere alles, weil ich da so begeistert bin, weil die das alles bündeln. Und ja, ich glaube, da vielleicht ein Thema wäre noch, was ich gesehen habe.
Auch interessant, ne? Dass so viele Snacks inzwischen in Drogerien tatsächlich verkauft werden, ne? Also das Nahrungsmittelangebot in Drogerien ist ja auch wahnsinnig gewachsen die letzten Jahre. Ist ein ganz wichtiger Vertriebskanal für Startups tatsächlich auch geworden, ne?
Stimmt, und DM hat ja zum Beispiel auch mal 20% auf alle Lebensmittel gegeben gehabt für einen Monat auch in der App. Und hat das vielleicht auch ganz bewusst gemacht, weil sie natürlich wissen, wenn die Leute dann häufig in diesem Monat dahin kommen, dass sie über die Lebensmittel, wo sie vielleicht verhältnismäßig weniger oder auch nominal gesehen vom Kaufpreis vielleicht weniger Marge haben als bei den Drogerieprodukten, aber sie die Snacks dazu nehmen können, dass die Leute einfach kurz in den Markt reingehen, sich ein Getränk und einen Snack holen und dann vielleicht noch eine Seife etc., ein Duschgel mitnehmen. Ja. Also das schon. Und noch der Bereich der herzhaften Snacks, da ist ja auch der Dennis, der für die Firma Calcado spricht. Und die haben ja ein Veggie Jerky auf den Markt gebracht. Das ist ja auch spannend. Also herzhafte Snacks, wie siehst du da den Bereich?
Also ich finde das super. Ich finde das toll, aber es ist eine ganz persönliche Vorliebe, weil ich einfach viel lieber herzhaft esse als süß. Das ist im Mainstream noch nicht so richtig angekommen, glaube ich. Also die Startups, die ich kenne, wie Calcado mit dem Jerky oder auch, es gibt noch Malund, die Gemüseriegel macht. Tatsächlich, das ist dann wirklich Kürbis und Tomate, Paprika. Also die sind wirklich richtig herzhaft. Die tut sich nicht so leicht, glaube ich. Das ist halt einfach ungewohnt, wenn man in einen Riegel beißt und es schmeckt herzhaft. Das ist wirklich, das ist so stark gelernt, dass ein Riegel süß schmeckt, dass die Leute sich da gar nicht so leicht mit tun und vielleicht auch noch ein bisschen überlegen müssen, zu welchem Anlass sie das eben verzehren. Ne? Dann vielleicht kommt ihnen das so vor, für ein Mittagessen so ist zu wenig, ne? Für zwischendurch, ach, ist man gewohnt, dass man was Süßes isst. Also ich glaube, das hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Wäre aber natürlich toll, wenn man die Gewohnheiten so ein bisschen gesünder gestalten kann. Also ich sehe da Potenzial, ich vermute aber, das wird noch ein bisschen dauern.
Ja, ich denke auch, also ich selber privat suche auch immer verzweifelt teilweise schon herzhafte Snacks, weil man, wenn man auch irgendwie süße Getränke hat, dann möchte man nicht noch einen süßen Riegel dazu, also so geht's mir und irgendwann hat man auch alle Nussmischungen einmal durchprobiert. Aber zum Beispiel die Rügenwalder Mühle war jetzt auch bei dem OMR-Festival mit Paul Rübke, haben sie ja, glaube ich, so eine Zusammenarbeit, wo sie dann so eine Art Bifi-Imitat möglicherweise gelauncht haben, dann in pflanzig. Und ich glaube, ja, das wurde auch ganz gut angenommen. Und ja, natürlich Bifi ist so vom Gefühl
her. Ja, Bifi ist gelernt.
Ja,
ne? Bifi ist gelernt. Ich glaube, beim Essen hat so viel einfach mit Gewohnheiten zu tun.
Ist ein starkes Branding, ist überall verfügbar. Ich kenne es, seitdem ich Kind bin, an den Automaten natürlich. Das ja. gefühlt so eines von den 3-4 herzhaften Snacks, die man damals immer irgendwie gegessen hat im Baumarkt. Und ja, hält sich aber auch beständig. Also zeigt ja auch, dass es irgendwie die Käufergruppe entweder mitwächst oder einfach auch neue Käufer dann trotzdem sich dadurch angesprochen fühlen. Die haben natürlich jetzt auch reagiert auf die Trends, haben jetzt auch pflanzliche Versionen, glaube ich, schon vor einem Jahr oder vielleicht auch noch länger rausgebracht. Die sieht man auf jeden Fall auch immer, ja. Also ich glaube, wir können festhalten, dass das Thema Snacking einfach ein riesiger Bereich wird, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, als Hersteller vielleicht auch von, das könnte man auch nochmal, können wir auch nochmal kurz besprechen, von anderen Kategorien vielleicht jetzt mal eine Line-Extension zu machen und dann zu sagen, ich zum Beispiel wie das Thema Quarkwelt, was ich vorhin kurz angerissen hatte, dass man sagt, man geht jetzt einfach mal in so eine Kategorie, wo vorher eigentlich noch gar kein Snack existiert hat und bringt da jetzt mal einen Snack und erweitert damit nochmal seine Marke. Wie siehst du das?
Ja, absolut richtig. Das sehe ich auch. Sehe ich auch total. Gerade im Molkereibereich, ne, ich meine, das hat schon vor einigen Jahren angefangen mit den Trinkjoghurts. Die sind ja quasi auch ein Snack, kann man auch mitnehmen in der Flasche, ne? Oder die Getränkehersteller, Safthersteller, die jetzt Smoothies herstellen, das ist ja auch ein Snack. Den kauft man sich auch morgens und trinkt ihn zum Frühstück oder anstatt eines Frühstücks, wie auch immer man das formulieren will. Oh. Ja, und auch, weil du vorhin Rügenwalder Mühle sagtest, ich glaube eben auch diese ganzen Sachen im Mini-Format, eben diese Mini-Frikadellen und diese Mini-Würstchen, das geht ja auch in die Richtung. Ne? Das nimmt man mit zum Picknicken oder in die Schule oder ich weiß nicht was. Genau, alles, was eben... ja, entweder kleiner formatig oder eben wirklich in den entsprechenden Verpackungen kommt. Da gehen, glaube ich, viele jetzt in angrenzende Kategorien rein. Also ich meine, was jetzt nicht healthy ist, aber ich meine, selbst Nutella hat das gemacht, ne? Mit diesem Becher, ja. Mit dem Brotstangen und dann irgendwie zum Dippen. Also das zeigt ja ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass man Produkte, die eben die man, unterwegs mobil verzehren kann.
Aber Nutella to go heißt, glaube ich, ja das Produkt. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Das kommt dann wieder jetzt in den Einzelhandelsbereich wieder zurück. Die Platzierung im Markt. Als Snack hat man natürlich auch die Möglichkeit, an der Kassenzone platziert zu werden. Und wenn man die entsprechenden Fachmedien liest, sieht man da ja auch häufiger Anzeigen von Mars Wrigley zum Beispiel, die ja eigentlich da so der Platzhirsch sind und Ferrero an der Kasse. Und da sieht man ja auch eigentlich, ich glaube, vom Umsatz her machten 3% der Fläche teilweise 10% vom Umsatz. Sind so jetzt gefühlt. Also auf jeden Fall, die Fläche macht verhältnismäßig viel, viel mehr Umsatz als andere Flächen, einfach aufgrund der Größe. Und das ist natürlich auch als Herstellersicht relevant, dort gesehen zu werden, weil dort muss halt jeder Kunde vorbeigehen.
Absolut. Die Margen sind natürlich auch ganz andere auf den kleinen Verpackungen. Ja, dann kosten halt 50 Gramm. Die Hälfte von 200 Gramm, die weiter hinten im Regal stehen. Das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist. Ja, Kassenbereich ist interessant.
Ja. Also ich glaube wirklich Thema Snacking auf den ganz vielfältigen Ebenen, sei es von der Kundenwahrnehmung, vom Kundenkontakt hin zur Wirtschaftlichkeit natürlich auch. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich, wo man jetzt teilweise auch bei herzhaften Snacks beispielsweise wahrscheinlich immer noch sehr früh mit am Markt agieren kann und der wahrscheinlich auch weiter wächst. Also vielen Dank auf jeden Fall für den spannenden Austausch. Und der Austausch hat ja eigentlich gerade erst angefangen. Und wenn die Folge live geht, dann habt ihr noch ein paar Tage Zeit, euch zu überlegen, ob ihr nicht doch beim Healthy Snacking Summit auch mal vorbeischauen wollt. Euch dort nochmal inspirieren lassen könnt, natürlich von den Nieren aus der Branche, von den verschiedenen Stakeholdern und da ganz, ganz diverse Einblicke erhaltet, wie man sich da am besten positioniert heutzutage.
Genau, ganz richtig. Ich sage noch kurz dazu, der Summit ist am 13.06. Genau, und ich freue mich auch auf den weiteren Austausch mit Finn und den ganzen anderen ReferentInnen, die wir da eingeladen haben. Es wird sehr spannend.
Perfekt, dann vielen Dank für das Interview, Stefanie. Und dann freuen wir uns, möglichst viele von euch am 13.06. in Hamburg zu sehen. Danke dir.
Ich danke dir, Finn.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.